Kernpunkt unseres Glaubens als Christen. Ist absolut zentral. Und weil das so bedeutend ist, haben wir uns jetzt 3 Sonntage Zeit genommen, um uns mit der Passionsgeschichte Christi zu beschäftigen. Also 2-mal haben wir schon geschafft, heute ist der 3. Teil. Und wir haben jetzt dabei immer die historische Brille aufgesetzt und haben geschaut, wie ist es aus historischer Perspektive, aus geschichtlicher Perspektive zu dieser Todesstrafe gekommen und was ist da passiert. Ich wurde noch nach den Quellen gefragt für meine Predigtreihe. Das waren zum einen Worthaus-Vorträge vom Theologieprofessor Siegfried Zimmer. Und die andere Hauptquelle ist das Buch von Arnold Fruchtenbaum. Kurze Werbepause. Also das Leben des Messias aus jüdischer Perspektive. Ist ganz nett. So. Genau, ansonsten habe ich viel recherchiert. Also wenn es euch so geht wie mir, bin ich jedes Mal ein bisschen schlauer geworden und verstehe jetzt so die Zusammenhänge besser. Und so wie der historische Film quasi mehr Farbe bekommen hat, habe ich auch mein Bild von Jesus jedes Mal so ein bisschen erweitert und geschärft. Und das wünsche ich mir auch für die Predigt heute, dass ihr da was mitnehmen könnt und ein bisschen meine Entdeckerfreude teilen könnt. So, zu Beginn möchte ich beten. Herr, sprich dein Wort zu uns und lass es uns in Herz und Verstand fallen, wie Samenkörner, die aufgehen und Frucht bringen. Amen. Okay, also das waren die letzten zwei Sonntage im Mai. Da haben wir schon ein bisschen das historische Puzzle rekonstruiert, wie das so war, und das Bild nimmt schon Form an. Ich fasse es nochmal zusammen. Es wird einigen bekannt vorkommen, ne? Okay, also damals erwarteten viele Juden einen Messias zu Jesu Zeiten, also einen gerechten, siegreichen König, der sie von den Römern befreien würde. Aber als Messias wurde ein normaler Mensch erwartet. Nichts mit göttlicher Kultur, Natur oder so. Okay, und Jesus begann sein Wirken in Galiläa mit der Botschaft: Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es beginnt mit mir. Und das war eine brisante Aussage, mit der er in einige Konflikte mit den Pharisäern kam. So richtig gefährlich wurde es dann für Jesus, als er zu dem großen Pilgerfest, zum Pesachfest nach Jerusalem gezogen ist. Da wurde er unter Hosianna-Rufen als Messias begrüßt. Und dann hat er mit seiner Tempelaktion so stark provoziert, dass die führenden Leute im Hohen Rat beschlossen, Jesus zu töten. Dann kam Judas auf den Plan, also der Jünger Judas verrät seinen Rabbi. Jesus wird verhaftet und verhört vom Hohen Rat. Der hohe Priester Kaiaphas fragt Jesus: Bist du der Messias? Und darauf antwortet Jesus: Ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes des Allmächtigen sitzen und mit den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Damit stellt Jesus erstmal nicht nur den Anspruch, Messias zu sein, sondern auch noch, dass er zur Rechten Gottes sitzt als Weltenrichter. Und dieser göttliche Anspruch geht weit über die damalige Vorstellung vom Messias hinaus. Und deswegen, das war die Gotteslästerung in den Augen vom Hohen Rat. Deswegen wollten sie Jesus zum Tode verurteilen. Allerdings haben sie jetzt ein Problem, denn sie durften es nicht. Also die Römer hatten ihnen vorher das Recht abgenommen, die Todesstrafe durchzuführen. Und jetzt muss der Hohe Rat jemand anderen bemühen. Also wir haben, ihr erinnert euch vielleicht da unten, also auf der Folie hier in Blau, da unten ist der Hohe Rat und Kaiaphas rechts, ne? Und das ist die jüdische Ebene und wir müssen jetzt quasi auf die nächsthöhere Instanz, weil die untere darf keine Todesstrafe durchführen, deswegen brauchen sie den römischen Statthalter Pontius Pilatus. So. Und jetzt ist natürlich ein bisschen kompliziert, wenn ich jetzt jemand wegen Blasphemie anklagen will und zu Tode bringen will, ist ein bisschen blöd, weil die Römer haben ja andere Götter, denen ist es ziemlich wurscht. Ne? Aber Sie denken sich, also sie finden schon eine Möglichkeit. Und darum geht es jetzt heute. Also wie hängt so dieser jüdische und römische Prozess zusammen? Wie lief der Prozess ab? War das Vorgehen eigentlich rechtens? Oder war das eher so ein Justizskandal? Moment, da müssen wir noch hier, Prozess vor Pilatus, genau. Und wo steht jetzt eigentlich so das Todesurteil? Was führt es so zur Todesstrafe? Okay. Das sind so die Fragen für heute. Ich habe erstmal ein paar Vorinformationen über Pontius Pilatus. Und das zweite ist dann noch ein paar Vorbemerkungen über die biblischen Texte, was die für eine Bedeutung haben für das christlich-jüdische Verhältnis. Das ist nämlich ziemlich brisant. Dann kommt dieser Teil mit dem biblischen Text. Also erstmal verhört Pilatus Jesus. Und dann geht es um die Begnadigung zum Pesachfest, also diese Pesach-Amnestie, und dann suchen wir das Todesurteil. Und als dritten Teil, da legen wir die historische Brille ab und versuchen es mit einer geistlichen Perspektive, was war jetzt eigentlich Gottes Plan dahinter? Okay? So. Also gut, gehen wir erstmal zu Pontius Pilatus, Präfekt von Judäa von 26 bis 36 nach Christus. Der residierte in Caesarea an der Mittelmeerküste und genau. Pilatus war ein Präfekt. Es gab auch prokuratorische Provinzen, also da war ein Prokurator oder ein Legat der Chef. Das waren die größeren Provinzen. Also Judäa war eher ein bisschen klein. Wir sehen es auch hier. Also ihr wisst ungefähr, wo Israel liegt. Ne? Also da, diese kleine Flecken, das ist Judäa unten in dem Kreis und der größere ist Syrien. Und die Provinz Syria, die war übergeordnet von Judäa. Also auch Pilatus war verantwortlich gegenüber dem Legaten von Syria, der in Antiochia war. Also man muss es nicht so gut erkennen, aber das ist so ungefähr erahnt. So, wie kam jetzt Pilatus zu seinem wichtigen Posten? Er hatte viel Vitamin B. Und zwar war er befreundet mit Sejanus. Das war ein guter Freund von ihm. Und der war der zweitmächtigste Mann im Römischen Reich. Das heißt was. Der hatte auch selber Ambitionen auf einen Kaisertitel und wurde kurz vorher dann abgesägt. Sejanus war ein skrupelloser Machtmensch und ein ausgesprochener Judenhasser. Insofern kann man davon ausgehen, dass Pilatus den Juden gegenüber feindlich eingestellt war. Pilatus trug außerdem den Ehrentitel Freund des Kaisers. Das war kein, da ging es nicht um Freundschaftsarmbändchen oder so Zeug, sondern Amicus Caesaris war ein römischer Ehrentitel. Den hatten nicht mal alle Prokuratoren. Ja? Gut. Nach römischen Quellen, also da gibt es noch mehrere Geschichten dazu, aber das wird dann zu lang. Also nach römischen Quellen provozierte Pilatus die Juden ziemlich oft. Er ließ sie häufig ohne Prozess kreuzigen und es war ihm mehr als zuzutrauen, am Pesachfest ein Exempel zu statuieren und so ein paar Aufrührer zu kreuzigen, damit hier keiner auf dumme Gedanken kommt. Also neben Jesus hingen ja auch zwei Verbrecher am Kreuz, das kann man durchaus so verstehen. Ein paar Jahre später, im Jahr 36, richtet er ein schlimmes Blutbad in Samaria an. Und daraufhin beschwert sich eine Gesandtschaft über die Grausamkeit und Unbeherrschtheit von Pilatus beim Legaten von Syria. Und dieser Legat schickt dann Pilatus nach Rom, um sich vor dem Kaiser zu verantworten. Und das war dann das Ende seiner Amtszeit. Also es gab schon ein paar Beschwerden über Pontius Pilatus, wo er auch nachgeben musste. Pilatus war ein harter, grausamer Mann und er stand der jüdischen Religion feindselig gegenüber. Aber es gab ja auch Beschwerden, er musste manchmal so ein bisschen politisch taktieren und das werden wir auch heute in dem biblischen Bericht sehen. So, bevor wir dazu kommen, gucken wir nochmal uns die Bedeutung an der Bibeltexte über diesen juristischen Prozess für das christlich-jüdische Verhältnis. Die Texte sind wirklich sehr brisant, da habe ich auch Ausführungen drüber gesehen von einem israelischen Juristen und so, weil sie sehr oft antisemitisch interpretiert worden sind. Also schon, also da gibt es wirklich so antisemitisches Glatteis und da sind die schon sehr früh drüber geschlittert. Also schon im 2. Jahrhundert wurde den Juden kollektiv der Gottesmord vorgeworfen und dementsprechend mit den Folgen, die wir dann uns erahnen können. So, da finden wir wirklich eine der zähesten und tiefsten Wurzeln vom Antisemitismus. Da kommt sehr viel davon her. Deswegen habe ich vorab 4 Punkte dazu. Erstmal, Gottesmord kann man ja irgendwie nicht sagen, weil Gott kann man nicht ermorden. Das ist ja irgendwie eine blöde Idee an sich schon. Den Menschen Jesus, den konnte man ermorden, aber Gott, das geht nicht. So, und natürlich hat Jesus vor allem Konflikte mit Juden gehabt. Ist ja auch logisch. Es gab nicht so viele Germanen oder Mongolen, die da rumgesprungen sind, mit denen er hätte streiten können. Also ich streite auch immer mit Deutschen. Das auch nicht. Also, ja, also das ist ja innerhalb des jüdischen Volkes. Sowohl Jesus als auch seine Konfliktpartner, als auch seine Anhänger. So, und das jüdische Volk als Ganzes hat sich nie gegen Jesus gewendet, sondern es waren immer so eine mächtige Elite, also der Hohe Rat oder einzelne Leute, die sich gegen ihn gewendet haben. Und letztendlich haben wir das letzte Mal gesehen, dass der Hohe Rat Jesus tot sehen wollte und auch das vorantrieb. Und das sehen wir auch im Text heute. Aber die Verantwortung lag letztlich in römischer Hand. Das waren die, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Okay, so, also ich wollte es nur mal ein bisschen sensibilisieren, wenn man damit umgeht und es interpretiert, weil da gab es schon viel Böses, was da erwachsen ist. Draus. Gut. Wir kommen zum biblischen Text. Und zwar haben wir da den in Markus 15, 1 bis 15. Jetzt lesen wir erstmal 1 bis 5, wo es um das Verhör geht.
Morgen. Früh am nächsten Morgen traten die obersten Priester, führende Männer des Volkes und Schriftgelehrte, der gesamte Hohe Rat zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Sie fesselten Jesus und brachten ihn zu Pilatus, dem römischen Statthalter. Pilatus fragte: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Das sagst du. Darauf legten die obersten Priester Jesus zahlreiche Verbrechen zur Last. Pilatus fragte ihn: Hast du nichts dazu zu sagen? Siehst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Doch zum großen Erstaunen von Pilatus schwieg Jesus.
Ein bisschen kleiner. So. Okay, wir gehen es mal Vers für Vers durch. Und jetzt der erste Vers ist ja so der Basissatz. Da gucken wir uns an, wann und wo spielt das Ganze sich ab. Also früh am Morgen gab es eine weitere Versammlung des Hohen Rates und sie bringen Jesus vom Haus des Kajaphas zum römischen Statthalter. Also dieses Eingekringelte ist das Haus des Kajaphas. Und dann ist die Frage, wo jetzt der römische Statthalter denn war. Erstmal, wann war das Ganze? Das war früh am Morgen. Das ist ziemlich plausibel, da römische Gerichtsverfahren am frühen Morgen stattfanden. Und wie gesagt, es handelt sich so um militärische Schnellprozesse. Die gehen zack, 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 paar Minuten. Und da galt das Motto, lieber eine Todesstrafe zu viel als zu wenig. Der Ort der Handlung, jetzt suchen wir unseren Statthalter, wird nicht genannt, dieser Ort der Handlung. Pilatus residiert ja normalerweise in Caesarea und wegen der Gefahr von Aufständen hält er sich wegen dem Pesachfest in Jerusalem auf. So, die römischen Truppen sind in der Burg Antonia. Die sind, also wenn ihr dieses Gelbe da unten ist, seht ihr den Tempelberg, das Tempelgelände, und rechts daneben, dieses kleine Gelbe, ist die Burg Antonia. Ah, danke schön. Da sind die Truppen, aber wahrscheinlich hat Pilatus nicht so schlicht gewohnt bei seinen Truppen, sondern der hatte die Gelegenheit und sie bestimmt auch genutzt, in den Palast von Herodes dem Großen zu wohnen. Der ist da oben wir sehen ihn gleich noch in einem hübschen Bild, da oben. Also es ist gleich um die Ecke vom Haus des Kajaphas. Und Da hat er wahrscheinlich residiert. Also davon gehen Historiker aus. So, das war der Palast. Das war einer der prächtigsten Paläste der antiken Welt. Kaiser Augustus hatte Jahrzehnte früher mal Herodes den Großen besucht. Und Augustus soll gesagt haben, im Vergleich zu dem Palast des Herodes ist mein Palast in Rom eine Hundehütte. Wie gesagt, ich nehme an, Pilatus hat die Gelegenheit, sich nicht durch den Lappen gehen lassen, da mal zu residieren. Würde ich auch nicht. So, also dort ist vermutlich der Ort der Handlung. So. Also, Jesus wird gefesselt und Pilatus sieht jetzt die kommen. Und dann sehen sie schon, ah, der ist gefesselt. Alles klar, das Vorverhör hat schon ein Ergebnis. Ja, wenn der da so hergeschlendert wäre mit den Vertretern vom Hohen Rat, ohne Fesseln, einfach so, dann hätte er gewusst, na, okay, da müssen wir erst nochmal schauen. Aber so war das schon eine gewisse Vorinformation. So, wir wechseln jetzt im juristischen Vorgang das Recht. Und zwar das jüdische Recht war ja ein Zeugenrecht. Deswegen treten da diese ganzen Zeugen auf. Und im römischen Prozess, das ist ein Verhörrecht. Da treten keine Zeugen auf, sondern Pilatus verhört Jesus direkt. Jesus schweigt, aber Pilatus stellt nur Fragen in dem Text, den wir haben. So. Also Pilatus, so weit sind wir noch gar nicht. Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Und Jesus erwiderte, das sagst du. Also, der hohe Priester hat gefragt, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ja, das ist jetzt innerhalb der jüdischen Religion eine klare Frage. Aber hier wird gefragt, bist du der König der Juden? Das heißt, der Hohe Rat hat natürlich den politischen Aspekt des Messias in Vordergrund gestellt und hat gesagt, bist du der König der Juden? Die andere Anklage, also das ist der Anklagepunkt des Hohen Rats, war also offensichtlich Anmaßung von einem Königstitel. Und in Lukas hören wir noch, dass sie Jesus anklagen, er wiegele das Volk auf und er würde verbieten, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Also ist Unruhestiftung der zweite Anklagepunkt. So, die Antwort Jesu, das sagst du. Das ist kein Ja und kein Nein. Also so im Griechischen habe ich so gehört, dass das so sei. Also das heißt so, das hast du so formuliert. Ein Ja hätte ja Pilatus rein politisch verstanden. Und mit einem Nein hätte Jesus sein Leben aber retten können. Aber er hat ja messianische Ansprüche. Also es hat nicht so, aber keine, die Pilatus so verstanden hätte. Also deswegen ist es durchaus eine plausible Antwort. Nach Johannes erklärt Jesus dem Pilatus, ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein König, der für die Wahrheit gekommen ist. So, dann sind wir bei Vers 3. Daraufhin legten die obersten Priester Jesus zahlreiche Verbrechen zur Last. Pilatus fragte ihn, hast du nichts dazu zu sagen? Siehst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Doch zum großen Erstaunen von Pilatus schwieg Jesus. Jesus schweigt. Das hat was Hoheitliches. Und es erinnert an den leidenden Gottesknecht in Jesaja 53. Da steht, er tat seinen Mund nicht auf. Gut, also Pilatus ist verwundert, so kommt er jetzt nicht weiter. Er hält Jesus für unschuldig, für harmlos, vielleicht für einen religiösen Spinner oder so. Und er weiß, dass Jesus beim Volk beliebt ist. Also schließt er daraus, dass der Hohe Rat Jesus aus Neid verklagt hat. Und Pilatus will jetzt nicht einfach ein Todesurteil fällen, um den Hohen Rat zufriedenzustellen. Also er macht hier nicht den Handlanger für den Hohen Rat und dann hat er hinterher Ärger mit dem Volk. Ja, das macht er nicht. Ne? Und Pilatus steht jetzt so in so einem Konflikt, aber er ist ein gewiefter Taktiker. Wie kann er sich jetzt aus der Affäre ziehen? Und da wird er von der Menschenmenge bestürmt, wieder wie jedes Pesach einen Gefangenen freizulassen. Es kommt ihm eine Idee. Jetzt kommt eine überraschende Wendung. Daran hat der Hohe Rat sicher vorher noch nicht gedacht.
Nun war es Brauch, dass der Statthalter jedes Jahr zum Pessachfest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Einer der Gefangenen zu dieser Zeit war Barabbas, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen des Mordes überführt worden war. Eine große Menschenmenge bedrängte nun Pilatus und bat ihn, wie üblich, einen Gefangenen freizulassen. »Soll ich euch den König der Juden freilassen?«, fragte Pilatus. Denn Pilatus erkannte, dass die obersten Priester Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Doch nun hetzten die obersten Priester das Volk dazu auf, die Freilassung von Barabbas statt von Jesus zu fordern. »Wenn ich Barabbas freilasse«, fragte Pilatus sie, »was soll ich dann mit diesem Mann tun, den ihr den König der Juden nennt?« Sie schrien, »kreuzige ihn!« »Warum?« fragte Pilatus. »Was hat er denn verbrochen?« Aber die Menge schrie nur noch lauter, »kreuzige ihn!«
Also hier geht es jetzt um dieses Begnadigungsverfahren, um die sogenannte Pesach-Amnestie. Es wird von manchen Historikern wird es ein bisschen angezweifelt, weil ein solches regelmäßiges Begnadigungsverfahren zu Festtagen im römischen Recht nicht üblich war. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass nicht die Römer diese Pesach-Amnestie eingeführt haben, sondern dass die auf Herodes den Großen zurückging. Der hat so mit Butterbrot und Peitsche, Zuckerbrot und Peitsche, regiert und hat dann gesagt, so, ihr dürft einen freiklatschen an jedem Pesachfest, und hat sich damit so ein bisschen beliebt gemacht beim Volk, hat er auch wirklich nötig gehabt. Und Herodes Sohn, Herodes Archelaos, hat dann diese Tradition beibehalten, und die römischen Statthalter, die dann kurz darauf kamen, wollten sie da nicht abschaffen, das hätte schlechte Stimmung gegeben. So, also haben wir unseren Pilatus hier mit allen Abwassern gewaschen, und er hat sich einen geschickten Winkelzug ausgedacht. Er hat sich vermutlich sowas gedacht wie, also ich schleuse jetzt Jesus in diese Pesach-Amnestie ein, ja, der scheint ja erstens unschuldig zu sein, zweitens ist er beliebt, also klatscht das Volk ihn raus, und dann muss ich ihn ja irgendwie begnadigen, und der Hohe Rat wird sich so richtig ärgern. Ja, den werde ich zeigen. Ich bin doch hier nicht ihr Ausführungsorgan, ich bin der Präfekt von Judäa. Er stellt also dem Volk zwei Männer zur Wahl. Neben Jesus noch Barabbas, der bei einem Aufstand des Mordes überführt worden war. Barabbas war also höchstwahrscheinlich ein Zelot, also ein Freiheitskämpfer gegen die Römer. Die Zeloten haben damals ziemlich oft mit dem Dolch so Meuchelmorde ausgeführt, so hinterrücks ein Römer an der Straße rein und weg. Also als politische Taktik ist der Schachzug von Pilatus verständlich, allerdings juristisch nicht wirklich korrekt. Ne? Also denn Pilatus war von der Schuld Jesu nicht überzeugt, und man kann nur jemanden begnadigen, wenn er schuldig ist. So, also hier stehen jetzt die zwei Männer zur Wahl, und der Hohe Rat mischt sich jetzt ein. Der hat an sich jetzt kein Interesse an der Freilassung des Zeloten Barabbas. Aufstände sind auch für ihr Amt gefährlich. Aber es ist immer noch besser als Jesus, ne? So. Und jetzt kommt diese Menschenmenge, dieses Volk kommt da jetzt irgendwie wieder vor. Und man hört ja dann so gelegentlich über die Wankelmütigkeit des Volkes. Erst schreit das Volk Hosianna, und dann schreien dieselben Leute dann kreuzige ihn. Vorsicht ist auch vorschnell. Auch manchmal ein bisschen antisemitischen Beigeschmack das Ganze. Das ist ein vorschnelles Urteil. Denn im Griechischen ist nicht von Volksmenge die Rede, sondern von Menschenmenge. Also das sind 50 Leute plus. Und außerdem gibt es zwischen diesen Menschenmengen einen großen Unterschied. Die Menge, die Hosianna gerufen hat an Palmsonntag, sozusagen, ja, das waren Festpilger, wahrscheinlich vor allem auch aus Galiläa. Und Jetzt befinden wir uns aber am Freitagmorgen, das ist nach dem Sedermahl, also dieser erste Abend vom Pessachfest. Ihr könnt es gerne mal feiern. Vielen Dank, Barbara, das war sehr inspirierend. Da durften wir das mal machen. Und dann wisst ihr, also dann wisst ihr, warum die Jünger geschlafen haben. Da wird Wein getrunken, da wird viel gegessen. Ja? Am Morgen nach dem Sedermahl, da sind auch nicht viele auf der Straße. Ja? Und die Jünger Jesu, die Anhänger, also die Jünger haben es mitgekriegt, aber die Anhänger Jesu, die pennen alle noch. Jesus ist mitten in der Nacht verhaftet worden. So schnell ging das nicht durch. Also es wussten bestimmt einige, aber die große Masse nicht. So, wer ist da also unterwegs? Das sind mit einer guten Wahrscheinlichkeit die Anhänger von Barabbas. Die wissen ja schon längst, der ist verhaftet. Hey, morgen ist Zeit für die Pesach-Amnestie, da müssen wir unterwegs sein. Da müssen wir unseren Mann rausklatschen. So. Das ist ja, und das ist passiert auf diesem Vorplatz des Tempels, also hier diesen Platz in der Mitte, da passen ein paar hundert Leute drauf, vielleicht 300 oder so. Das war auch nicht das jüdische Volk. Ja, das jüdische Volk hatte 1,3 Millionen. Das waren ein paar hundert Leute. Also die zwei Menschenmengen sind vermutlich ganz verschiedene Leute. Und nachdem dann nachdem da eh so viele Anhänger wahrscheinlich von Barabbas waren, war es ein leichtes für den Hohen Rat, die paar Leute da noch mit umzustimmen. Na? So. Also die Menschenmenge stimmt jetzt für Barabbas und über Jesus schreien sie, kreuzige ihn. Jetzt sind wir bei Vers 15. Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei. Er ließ Jesus geißeln und gab ihn dann den römischen Soldaten zur Kreuzigung. So, und jetzt begeben wir uns mal auf die Suche nach dem Todesurteil. Ihr kennt ja vielleicht noch andere Evangelien. Fällt euch da was ein? Genauso wenig, ne? Ja, also da erwäscht seine Hände in Unschuld und so Zeug, ne? Aber da gibt's kein, Jesus ist dessen, also hat die und die Anklage, dessen ist er schuldig, jetzt hat er den Tod verdient. Fertig. Gibt's nicht. Warum? Also eigentlich relativ genau wiedergegeben, der Prozess. Ausgerechnet das Urteil fehlt. Ist ein bisschen seltsam, ne? Ich stelle euch jetzt mal eine Theorie vor und ihr guckt, ob ihr sie so überzeugend findet wie ich. Also durch seinen Winkelzug mit der Pesach-Amnestie steht jetzt Pilatus in der Klemme. Er hat Jesus in ein Begnadigungsverfahren eingeschleust und damit hat er Jesus quasi automatisch für schuldig erklärt. Denn Richter kann ja nur einen Schuldigen begnadigen. Jetzt kann Pilatus Jesus nicht mehr einfach so freilassen. Denn damit würde er sich angreifbar machen. Du kannst jetzt nicht jemanden erst da einschleusen und hinterher trotzdem freilassen. Das macht keinen Sinn. Und dazu kannst du, vor allem das kannst du nicht mit einem Aufrührer machen, einem, der sich so einen Königstitel anmaßt. Ich habe ja dann indirekt vorher zugegeben, er ist schuldig quasi, also aus Pilatus Sicht. Ne? Pilatus hat gesagt, er muss ja schuldig sein, er muss sich diesen Titel angemaßt haben, zu Unrecht. Dann kann ich den nicht mehr hinterher freilassen. Also wenn das der Hohe Rat dem Legaten in Syrien meldet oder dem Senat in Rom. Ja, solche Beschwerden gab's. Der Hohe Rat setzt Pilatus unter Druck, das lesen wir in Johannes 19. Wenn du Jesus freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser. Also sie drohen Pilatus damit, seinen Ehrentitel zu verlieren, also in Ungnade zu fallen. Und damit würde er auch noch sein Amt verlieren. Vermutlich oder auch nicht, man weiß es nicht so genau. Der Thron vom Sejanus hat auch schon ein bisschen gewackelt. Der ist 31 nach Christus, ist der auch abgesägt worden und hat es nicht mehr lange überlebt. Also, der Hohe Rat setzt Pilatus unter Druck mit ernstzunehmenden Drohungen. Und letztendlich, also im Jahr 36, so eine Beschwerde hat ihn dann irgendwann seinen Posten gekostet, ne? Pilatus ist jetzt tatsächlich erpressbar. Da hat er sich verrechnet. Deswegen steht dann eigentlich nur da, er ließ Jesus geißeln und gab ihn den römischen Soldaten zur Kreuzigung. Das war's. So ist Jesus zu Tode gekommen. Also in meinen Augen ist damit der römische Prozess nicht korrekt ohne Urteil. So. Also wir haben jetzt rekonstruiert, wie es zu Jesu Todesstrafe kam. Ich fasse es nochmal zusammen kurz. Also Jesus hat durch seine Botschaft und seinen Anspruch, er war ein Stein des Anstoßes. Seine Tempelaktion war dann so der Auslöser für die Mordpläne des Hohen Rates. Der Hohe Rat betrieb dann Verhaftung und Vorverhör und er setzt Pilatus unter Druck. Und Pilatus lässt sich dann von seinem politischen Kalkül leiten, statt vom Recht. Aus Angst vor Unruhen und vor dem Verlust seines Amtes lässt er lieber Jesus hinrichten. Also Jesus wurde historisch gesehen Opfer eines Richters, der sich einfach vom politischen Kalkül hat leiten lassen. Jesus ist eigentlich so zwischen das große Getriebe zwischen Römern und Hohem Rat geraten. Er war quasi das Bauernopfer, um Unruhen zu vermeiden und die eigene Macht zu sichern. Also heute in Deutschland haben wir Gewaltenteilung, deswegen darf ein Regierender kein Urteil sprechen. Wir merken an solchen Beispielen, es ist schon eine ganz gute Idee, dass das getrennt wird. Also mit diesem windigen römischen Prozess nahm die Tragödie ihren Lauf, an deren Ende Jesus eine gewaltsame Todesstrafe erlitt. Also wir haben jetzt so diesen geschichtlichen Verlauf rekonstruiert und ich finde auch relativ überzeugend. So kann es sich abgelaufen sein. Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. So. Wir kennen das Happy End an Ostern. Das ist ganz, also das ist natürlich schön für uns, ne? Aber versucht euch mal in die Zeitgenossen, in die Jünger hineinzuversetzen. Die Jünger hatten ihr ganzes Vertrauen, ihr ganzes Herzblut, ihre Hoffnung, ihr Leben, alles auf eine Karte gesetzt. Jesus ist der Messias. Und diese Hoffnung, ja, die stirbt am Kreuz. Das ist die absolute Katastrophe. Wenn der Messias stirbt, gibt es keine Rettung mehr. Oder sie haben sich verrechnet und Jesus war gar nicht der Messias. Zwei nicht schöne Optionen. Jesus hat zwar seinen Tod vorhergesagt, aber die Jünger sind völlig überrumpelt von diesem Schnellverfahren mitten in der Nacht, morgens schnell, zack, und sind völlig erdrückt von der Brutalität des Todes. Das war ihre Hoffnung. Das war das Ende ihrer Hoffnung. Und sie stehen vor den Scherben ihres Glaubens. An diesem Tiefpunkt wechseln wir jetzt mal die Perspektive. Vielleicht. Jetzt. Wir legen jetzt so ein bisschen die historische Brille ab. Denn das Kreuz war ja nicht das Ende. Es war der Anfang. Wenn wir diese menschliche Katastrophe aus geistlicher Perspektive anschauen, sieht das Ganze anders aus. Denn Jesus erfüllte Gottes Plan. Was war jetzt denn der Plan? Wir blenden jetzt nochmal zurück. Jesus war gestorben, das Pesachfest war vorbei, die Pilger ziehen nach Hause und zwei Jünger schlurfen da mit hängenden Schultern von Jerusalem bis zum nächsten Dorf. Kleopas und sein Freund unterhalten sich auf dem Weg nach Emmaus. Die beiden sind völlig demoralisiert, sie trauern. Vielleicht könnt ihr ihnen nachfühlen, vielleicht habt ihr auch schon mal so einen schweren Verlust erlitten oder eure Träume sind zerplatzt. Und dann tut Jesus etwas Wunderbares. Er gesellt sich zu ihnen und hört erstmal zu. Also er kommt nicht hin und sagt, huhu, ihr täuscht euch, macht nicht so lange Gesichter, sondern hört erstmal zu. Und dann erklärt er ihnen Gottes Plan. Er erklärt, warum der Messias leiden musste. Er sagt zu ihnen, Haben denn nicht die Propheten angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Er hat ihnen dann die ganzen Propheten ausgelegt und da hat er mit ziemlicher Sicherheit auch das Buch Jesaja ausgelegt. In diesem Buch Jesaja treffen wir immer wieder auf zwei Gestalten. Und zwar der eine ist so ein bisschen von oben und der andere von unten. Der Held von oben ist der strahlende Messiaskönig, der besser, größer, erhabener ist als jeder noch so gute Herrscher. Und genau an diesen siegreichen Messias hat die Jünger geglaubt. Und diese Hoffnung war jetzt tot. Das war die von oben. Und die andere Gestalt ist das genaue Gegenteil. Das ist ein Knecht, der leidende Gottesknecht. Wer ist denn diese Person? Und das wurde, glaube ich, damals anders interpretiert. Das wurde nicht interpretiert als Messias, sondern als der Prophet Jesaja oder das Volk Israel oder sonst was. So, und Jesus bringt aber diese beiden Gestalten zusammen und sagt, der Messias ist beides. Er ist der strahlende Held, aber er ist auch der leidende Gottesknecht. Und das sehen wir hier auch in dem Text. Haben die Propheten nicht angekündigt, dass der Christus erst alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und diese Kombination aus erst Leiden, dann Herrlichkeit, das haben wir öfter in der Bibel und auch an der Stelle hier. Und das finden wir auch in Jesaja. Ich gebe euch jetzt so einen kleinen Ausschnitt aus dem Jesaja 52 und 53, wo es um diesen Gottesknecht geht. Das ist das, was Jesus wahrscheinlich den Jüngern da an der Stelle erzählt hat. Also, in Jesaja 52, 13 steht, sieh, mein Diener wird sein Ziel erreichen. Er wird sich erheben und emporgehoben werden. Er wird erhaben sein. Diese Beschreibung, dass jemand hoch und erhaben ist, gibt es im Jesaja-Buch schon vorher und beschreibt Gott auf dem Thron in Jesaja 6. Ich würde das so interpretieren, dass der Gottesknecht göttliche Majestät erhalten wird. So, also das ist quasi das Ziel, das wird sein, das ist die Vision. Das ist das oben. Und vorher passiert es unten. Vorher kommt der leidende Gottesknecht und wird verachtet. Er wurde verachtet. Und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er wurde verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Also das ist für uns aus unserer Sicht natürlich einfach zu interpretieren, sage ich jetzt mal. Ne? Für uns, wir sehen das Kreuz direkt vor Augen, passt alles. Ne? Wenn man es vorher liest, dann, also für uns ist das halt jetzt einfacher, ne? Aber das war denen natürlich nicht klar. Ne? Aber es ist genau dieses, Jesus war entstellt, er wurde verachtet, er litt Schmerzen. Und jetzt kommt die große Frage, warum musste der Messias denn leiden? Ja? Und dann steht es im Vers 5, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Also das ist der eigentliche Grund. Und dann gibt's noch weitere erfüllte Prophezeiungen. Also er wurde misshandelt und niedergedrückt. Er machte den Mund nicht auf. Ja. Also Jesus schweigt im Gerichtsprozess. Man wies ihm ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Kommt euch vielleicht auch bekannt vor. Josef von Arimathea, in dessen Grab Jesus gelegt wurde. Und er wurde auch für einen Sünder gehalten. Ne? Vers 12, er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten. Also ich stelle mir das so vor, wie Jesus mit Kleopas und seinem Freund da unterwegs ist und wie er dann so die Propheten dann zitiert und wie bei denen so die Lichter aufgehen, so pling, bei jeder erfüllten Prophezeiung, ja, wie ihn kommt, ah, das war Gottes Plan, das war eigentlich, was prophezeit worden ist und es wird auf Jesus angewendet. Den geht's nicht ganz so wie uns, aber so ähnlich, ja, dieses, ah, hinterher ist es ja einfacher zu interpretieren. Und ihn hat das Herz gebrannt, steht drin, ne? Da ist nochmal ein Warum. So. Okay. Sie haben dann Gottes Plan verstanden. Jetzt war die Zeit erfüllt. Diese ganzen historischen Umstände, diese Abläufe, waren Teil des Planes. Es war quasi erstmal, die haben zu einer Katastrophe geführt. Aber an diesem Tiefpunkt fing etwas Neues an. Am Kreuz trug Jesus unsere Sünden. Er opferte sein Leben für die Menschen dieser Welt, für dich und für mich. Durch das Kreuz finden wir Freiheit und Schuld und Frieden bei Gott. Bei ihm wird unser Leben heil. Und Jesus ist uns vorangegangen, egal welches Leid du erlebt hast oder in welchem du drin steckst. Vielleicht wurdest du ausgegrenzt, Schmerzen, vielleicht bist du auch unter die Räder gekommen und fühlst dich ohnmächtig und ausgeliefert. Was auch immer, egal welches Leid du erlebt hast, Jesus kann mit dir fühlen, weil er es selbst erlebt hat. Er hat es selber durchstanden. Jetzt ging es mir beim Schreiben der Predigt ein bisschen so, dass ich gedacht habe, das sind schöne Worte und theologisch ganz okay, aber die sind irgendwie so trocken. Die sind so unscheinbar und klein. Die sind ein bisschen so wie so kleine Körnchen. Kaum zu sehen, von euch aus sowieso, ja. Und ziemlich trocken und unauffällig. Und ich habe das Gefühl gehabt, das reicht gar nicht, um das auszudrücken. Aber ihr wollt ja heute irgendwann auch nach Hause gehen. Nein, aber ihr versteht, was ich meine, ne? So, und Samenkörner brauchen zum Wachsen drei Dinge. Also die müssen erst noch wachsen. Und dafür brauchen sie drei Dinge. Sie brauchen Boden und Licht und Wasser. Der Boden ist unser Herz. Da müssen wir ein bisschen Platz machen vielleicht. Damit Gottes Wort in uns wachsen kann, braucht es aber auch Licht und Wasser. Also sie sind darauf angewiesen, dass Gott in unser Herz spricht, dass er die Gießkanne holt und dass Gottes Geist uns in die Wahrheit führt. Wir brauchen sein Licht in unserem Leben, wir brauchen seine Inspiration, die seinen Worten Leben einhaucht und uns verändert. Also diese ganze Erlösungsbotschaft, das ist alles schön, aber eigentlich nicht nur für den Kopf gedacht, ne? Das muss in unserem Leben vorkommen. Deswegen möchte ich, also meine Lösung dafür ist, dass wir als Abschluss kurz beten und danach können wir im Lobpreis unsere Gedanken vor Gott bringen und unsere Anliegen und alles, was uns bewegt. Jesus, du wurdest wegen unserer Vergehen durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Du wurdest gestraft, obwohl es unsere Schuld war, damit wir bei dir Frieden haben. Wir wurden durch deine Wunden geheilt. Du hast unsere Sünden getragen, Herr. Und Herr, ich bitte dich, dass du die Worte in uns lebendig machst. Lass sie uns in uns wachsen und Frucht tragen. Mach in unserem Leben dein Heil sichtbar. Amen.